New Minds AI. Eure wöchentliche Dosis KI mit Jens und Max. Seid dabei, wenn wir die Zukunft erkunden.
Willkommen zu einer neuen Folge des New Minds AI Podcast. Heute mit mir, Jens, und einem sehr, sehr spannenden Gast. Ich durfte nämlich heute eine Stunde fast mit dem guten Kevin Indig quatschen. Und Kevin ist seit 15 Jahren als SEO und Wachstumsberater in verschiedenen Companies wie auch Dropbox oder Reddit tätig und hat dementsprechend schon einiges gesehen. Und mit ihm spreche ich heute über das ganze Thema KI-Suche. Wie stellt sich da Google so auf? Was sind die AI-Overviews? Wie wird sich vielleicht auch das Thema Suche in Zukunft verändern? Wird die KI-Suchmaschine all unsere Traffic klauen? Und wie kann man sich auch vielleicht darauf vorbereiten? Das Ganze aus seiner Erfahrung und aus eigenen Case Studies, die er bereits jetzt zu Ende geführt hat. Also von daher sehr, sehr viel spannende Insights mit dabei. Ich wünsche dir eine grandiose Folge und viel Spaß beim Zuhören.
So, moin Kevin. Schön, dass du da bist bei uns. Aber bevor ich jetzt zu viel wegnehme und am Intro habe ich ja schon ein bisschen was erzählt, erzähl doch mal so ein bisschen was über dich und deinen groben Werdegang und was du eigentlich mit so dem Thema SEO, Growth und KI am Ende des Tages zu tun hast.
Schön hier zu sein, Jens. Freut mich, mit dir zu sprechen, immer. Ich bin in dem Bereich, oh my, seit 10, 15 Jahren, grob irgendwie. Um es ganz kurz abzustecken, ich habe 5 Jahre Agentur gemacht im Bereich SEO, dann 10 Jahre, ein bisschen über 10 Jahre in-house, 12 Jahre und jetzt seit guten 2 Jahren als Advisor tätig, könnte man auch Berater nennen auf Deutsch, komme ich dabei hauptsächlich um strategische Beratung für Startups, die einen Hunger haben auf SEO. Derzeit arbeite ich mit Firmen zusammen wie Hims, Dropbox, Reddit, noch andere. Also so, es sind schon größere Firmen, hauptsächlich auch in den USA, nicht exklusiv, aber größer unterwegs und oftmals Firmen, die, wie gesagt, einen gewissen Bedarf an SEO-Strategie haben, also integriert natürlich in Marketing- und Growth-Strategie, es geht mittlerweile alles einher. Und das Thema KI ist ja natürlich super präsent. Von verschiedenen Seiten, ob das jetzt Produktintegrationen sind oder ob das generell einfach Efficiency Gains im Marketing sind. Und ja, die ganze Bandbreite versuchen wir natürlich abzudecken.
Ja, mega spannend. Und vor allen Dingen auch gerade so Kunden wie Reddit, da ist natürlich, steckt das SEO-Herz höher, was man da an Hebeln hat.
Genau. Cool. Genau, vor allem seit Mai 2023, da hat ja Google das Hidden Gems Update ausgerollt und damit Reddit sozusagen auf ein Niveau im Traffic wie Amazon angehoben. Also ist eine super spannende Zeit für die Company. Krass. Generell. Ist auch an die Börse gegangen und also da passiert gerade einiges.
Also ist schön, wenn man dann auch da mitwirken kann und vielleicht dann für das Wachstum noch ein bisschen noch pushen kann. Mega cool. Lass uns aber direkt mal reinspringen in eine aktuelle Thematik. Google hat ja, ich glaube, 140 Mal auf der letzten I.O. das Thema AI oder das Virgin AI irgendwie gesagt. Und jetzt hieß es ja vorher Search Generative Experience, jetzt sind es die Google AI Overviews. Das heißt, Google hat jetzt so eine Art KI-Antwort ausgerollt. Damit hast du dich ja mega beschäftigt. Kannst du allen, die zuhören, mal erklären, was sind Google AI Overviews oder AIOs, wie auch immer wir es nennen wollen? Was hat es damit auf sich und wo steht da Google gerade so?
Super gerne. AI Overviews kommen aus der SGE, also Search Generative Experience. Das ist Googles Beta-Umgebung für neue, hauptsächlich KI-getriebene Features. Also kann man sich so vorstellen wie deren Garten und wenn sie halt dann Überzeugung haben, dass was ordentlich wächst, dann pflanzen sie es halt um. Das ist jetzt, wie gesagt, auch entgegen meiner Erwartung seit der Google I.O. gelauncht, also es war am 14. Mai, das war der Stichtag. Und im Prinzip sind AI-Overviews KI-maschinengenerierte Antworten auf bestimmte Suchanfragen. Jetzt gibt es da schon einiges an Variationen, wie diese Teile aussehen. Aber im Prinzip ist es Text, ganz oben auf der Suchergebnisseite. Manchmal referenzieren sie da YouTube-Videos, manchmal Blogartikel, manchmal Publisher. Also es sind verschiedene Quellen. Und die AI-Overviews, ich kürze sie ab als AIOs, die geben schon eigentlich ganz gute Antworten. Also das ist eine sehr spannende Geschichte. Sie positionieren sich damit natürlich auch mehr als, wie soll man es sagen, also als Verleger finde ich jetzt ein bisschen extrem, aber
ja, als Antwortmaschine. Als Quelle, ne?
Genau, als Antwortmaschine, ja, das hat auch Google schon seit Ewigkeiten gesagt, dass sie eigentlich eine Antwortmaschine sind und keine Search Engine. Ja. Und sie haben auch schon seit vielen Jahren die Suchergebnisse augmentiert mit kleinen Features wie Karten, Bilder, Videos, kleine Snippets an Antworten. Ne? Also es gibt schon länger und jetzt, wie gesagt, im KI getrieben. Und das ist natürlich ein riesen Umschwung in dem Ökosystem, wie Google funktioniert. Ja? Und es gibt natürlich viele Herausforderungen. Ich würde sagen, die drei Hauptherausforderungen für Google sind A, dass sie weiterhin Suchanfragen monetarisieren. Ja, sie haben auch schon angekündigt, dass sie da weiter Werbung schalten werden, aber dass generell das Werbeökosystem erhalten bleibt und natürlich auch wächst. Ja, Google hat sehr hohe Wachstumserwartungen, die sie auch meistens erfüllen. Zwei ist, dass sie das Open Web dabei nicht ganz abschneiden. Sie sind ja eigentlich so eine Art Marktplatz und also eine Art Vermittler zwischen Content auf dem Web und Open Web, manchmal auch Closed Web und der Suchanfrage und natürlich dazwischen auch die Werbetreibenden. Ja, das ist eigentlich so ein dreiseitiger Marktplatz. Und dadurch, dass sie halt viel der Antwort schon hergeben, ist natürlich der Bedarf kleiner, auf Webseiten zu klicken. Und das kann natürlich disruptive Effekte haben. Und drittens, als dritten Effekt, oder als dritte Herausforderung, meine ich, würde ich angeben, dass die faktische Korrektheit dieser AIOs natürlich stimmen muss. Ja, also ich glaube, 100% kann man jetzt nicht unbedingt erwarten, aber es sollte schon relativ nah dran kommen. Und da gab es seit dem 14. Mai, seitdem Google diese AIOs gelauncht hat, auch einen riesigen Backlash, weil dann doch einige komischen Antworten gegeben wurden. Teilweise auch sehr fragliche Antworten im Gesundheitsbereich. Und all das muss Google jetzt natürlich stemmen. Ich pausiere erstmal da, weil man dazu natürlich noch sehr viel sagen kann.
Ja, mega, mega spannend. Ich glaube, die negativen Beispiele haben wir alle gesehen. Hat es gesundheitliche Vorteile, wenn man mit Scheren durch die Gegend läuft und so weiter und so fort. Also sehr interessante Antworten. Und wie ist da aktuell so die Ausspielung? Du hast gesagt, es war entgegen deiner Erwartung, dass sie es ausgespielt haben. Das heißt, du hast auch damit gerechnet, dass sie da gar nicht noch so weit sind. Und wie ist gerade die aktuelle Ausspielung? Weil in Deutschland können wir da noch nicht drauf zugreifen. Ist das in den Staaten schon quasi auf alle Terms irgendwie angewendet? Gibt es bestimmte Schwerpunkte? Wie ist da aktuell der Stand dazu?
Aktuell sieht es so aus, dass Google, also in dem öffentlichen Announcement, in der Ankündigung haben sie halt gesagt, okay, es wird erstmal nur in den USA ausgerollt und bis Ende des Jahres auch in anderen Ländern. Das haben sie mit SGE ähnlich gemacht, ja, wo es das in den USA für einige Monate gab und dann in andere Länder kam. Also wenn sie demselben Schema folgen würden, dann könnte ich mir vorstellen, dass man hier zum Herbst vielleicht auch AI-Overviews in Deutschland hat. Es kann, also ich weiß nicht, ob man es eins zu eins vergleichen kann. Ja, eine Beta-Umgebung ist was ganz anderes als die Live-Production. Ja, also insofern werden sie auch noch weiter darauf schauen, wie erfolgreich das Produkt ist. Jetzt sieht es so aus, ich habe mal eine Analyse gefahren auf ca. 1600 Suchanfragen und gerade im Gesundheitsbereich mir mal angeschaut, was man daraus lernen kann. Also es gibt in den USA schon ein Tool, was diese AI-Overviews crawlen kann, also extrahieren kann. Das nennt sich ziptie.dev. Die Herausforderung dabei ist nämlich, dass Google nur, zumindest bisher, AI-Overviews ausspielt in der eingeloggten Sucherfahrung, also oder Umgebung. Ja, das heißt, wenn ich nicht eingeloggt bin in meinen Google-Account, ja, oder im Inkognito-Fenster bin oder in der Erfahrung, dann sehe ich keine AI-Overviews. Ja, und das ist natürlich für Crawler etwas schwierig. ZipTie schafft das schon und da habe ich mal mit denen, wie gesagt, 1600 Suchanfragen angeschaut und habe das mal verglichen mit Traffic-Werten aus der Suchkonsole und das war eigentlich ganz spannend. Ich habe von diesen 1600 Queries, da hat Google für ca. 42% AIOs angezeigt, also weitaus höher als die vermuteten 15% in anderen Bereichen. Und also das, dazu muss man sagen, das fluktuiert extrem. Ne? Also seitdem hat sich da auch noch mal einiges geändert. Ich ziehe die aktuellen Werte noch, aber ich konnte schon anekdotisch feststellen, dass Google da auch noch mal extrem die Lautstärke runtergedreht hat, vor allem nach diesem PR-Backlash. Jetzt sieht es so aus, dass man eigentlich kein großes Muster feststellen konnte in der Art der Suchanfragen. Es ist eher oder höher gewichtet für Fragen. Das heißt, Fragen, die zum Beispiel W-Wörter beinhalten, die haben eine höhere Chance, die AI-Overviews zu triggern. Aber nicht exklusiv. Also ich habe auch einfach so für sogar Shorthead-Queries, also für kurze Suchanfragen, AI-Overviews feststellen können. Da gibt es also noch kein großes Muster. Und auch bei der Art der Suchanfragen, also ob das jetzt, wie gesagt, eine reine Frage ist oder ob man vielleicht Produkte vergleichen möchte oder so, also da habe ich alles, da gab es jetzt keine großen Muster, nur ganz leichte Andeutungen. Mhm. Insofern ist da auch noch sehr viel zu lernen, wann, wo, wie genau jetzt diese AI-Overviews getriggert werden. Aber um das Ganze kurz abzuschließen, ich habe bei dieser Analyse also feststellen können, dass es natürlich Unterschiede gibt, je nachdem, ob man in den AI-Overviews auch zitiert wird. Ja, also ein Zitat ist vielleicht ein schlechtes Wort, Link ist vielleicht ein besseres Wort. Ne? Also für die Antworten, die Google gibt, gibt Google dann auch nochmal ein paar Links an. Ne? Also es kann so zwischen 1 und 6, manchmal ein bisschen mehr sein. Oftmals sind es 3. Und wenn man da als Link gelistet ist, dann habe ich gesehen, dass der Traffic wird Wert sich circa um 9% verringert im Vergleich zu, es wird kein AI-Overview angezeigt, aber man ist trotzdem auf den Top-Positionen zu sehen. Also generell eher ein Traffic-Verlust. Und wenn man ein AI-Overview hat für eine Suchanfrage und nicht gelistet ist als Link, dann sieht es natürlich weitaus schlechter aus. Also dann gibt es Traffic-Verluste von 10-20%, manchmal mehr. Es kommt da auch immer so ein bisschen drauf an, ob die Information, die Leute suchen, jetzt komplex ist oder ob die sehr einfach ist. Ne? Also wenn ich jetzt zum Beispiel sowas anfrage, wie ob die Krankenkasse ein bestimmtes Medikament bezahlt, da will ich oft ein Ja oder Nein. Ja, aber wenn ich jetzt mich über Nebenwirkungen informiere, über bestimmte Medikamente, da will ich natürlich sicher gehen, dass ich das richtig verstehe. Und dann sind die Leute auch eher nochmal gewillt, weiter zu klicken, entweder auf Links in der AI-Overview oder in der normalen organischen Suche.
Ja, ist, glaube ich, auf jeden Fall in vielen Bereichen ein zweischneidiges Schwert, kann nochmal irgendwie zu mehr Reichweite führen, da mehr Aufmerksamkeit und wahrscheinlich noch ein bisschen Traffic einbußen. Was ich noch spannend finde als Frage an dich, jetzt sucht sich Google ja in den AI-Overviews die besten Ergebnisse erstmal raus und schmeißt das dann in den großen KI-Kochtopf namens Gemini wahrscheinlich und gibt dir da eine geile Antwort raus. Aber gibt es schon erste Ideen, Vermutungen oder vielleicht sogar Kommunikation von Google, welche Ergebnisse da reinkommen? Weil die Top 3 werden es ja erstmal nicht sein. Da wird ja wahrscheinlich auch in vielerlei Richtung nochmal gesucht. Hast du da schon erste Erfahrungen oder Vermutungen, was für Ergebnisse, gerade wenn es 3 bis 6 Links sind oder auch die Informationen einfach in die AI-Overviews einfließen?
Das ist tatsächlich sehr spannend, weil es schon im Groben und Ganzen eine Verbindung gibt zwischen der Performance in der organischen klassischen Suche und den AI-Overviews. Jetzt ist es aber so, dass manchmal Google auch Links in den AIOs zeigt, die überhaupt gar nicht in der organischen Suche ranken. Ne? Also es geht so weit, dass du sogar in den AI-Overviews ranken kannst, wenn du eine Penalty hast, eine Domain-Penalty und gar nicht zu finden bist. Also diese Systeme sind wirklich fast komplett getrennt. Ja, insofern hat man da Chancen, aber die Chancen sind natürlich kleiner, wenn man nicht in der organischen Suche schon sehr gut performt. Das muss man dazu sagen. Dann ist es auch so, dass Google manchmal sogar Links zu 404-Fehlerseiten ausspielt. Also das System läuft noch nicht ganz rund. Und es herrscht auch noch Uneinigkeit, wie Google diese Links zusammenstellt. Ja, zum Beispiel ein Patent, was man annimmt, das zur SGE und zu den AI-Overviews geführt hat. Da steht zum Beispiel drin, dass Google zuerst die Antwort generiert und dann passende Suchergebnisse findet. Jetzt sehe ich aber in der Praxis, dass Google oftmals die AI-Antwort anhand von Suchergebnissen zusammenpackt. Ja, also das bleibt weiterhin spannend zu sehen, wie Google da tatsächlich vorgeht. Aber was mich richtig überrascht hat, ist, wie gut Google auch aus multimodalen Ergebnissen den Content rauszieht. Also Videos sind da natürlich ganz vorne. Ich habe da zum Beispiel gesehen, dass Google aus dem Video Transcript, also die Transkribierung, ein strukturiertes Ergebnis baut. Also in einem Video gab es eine Erklärung von einem Thema Und daraus hat Google, das kann man richtig daran sehen, dass keine Textfragmente in der Description vorkommen oder in den Key Moments oder in den Timestamps. Also nirgendwo kamen diese Textfragmente vor, nur im Transcript des Videos. Und daraus hat Google dann eine nummerierte Liste gebaut und auch im richtigen Kontext. Also das können sie tatsächlich schon extrem gut. Und dementsprechend wird sich auch da noch kristallisieren, wie man da am besten rangeht. Ob Google zum Beispiel Videos präferiert bei den AI-Overviews oder ob es andere Arten von Webseiten sind. Also das ist wirklich noch sehr querbeet, aber es wird sich sicherlich noch rausstellen.
Ja, total spannend. Und gerade, ich meine, für irgendwas muss ja Gemini multimodalmäßig auch nutzbar sein. Irgendwas müsst ihr ja mit anfangen. Und du hattest gerade schon erwähnt, so, oder wir beide hatten erwähnt, die Qualität und Zuverlässigkeit und auch die, gerade im Healthcare-Bereich hast du gesagt, ist noch nicht so da, wo sie sein sollte. Teilweise wurden ja auch irgendwie Satire-Inhalte nochmal erwähnt, die als echt herausgestellt oder sich herausgestellt werden sollten. Glaubst du, weil bei so einer Menge an Informationen, an auch ja viel Blödsinn im Web in alle Richtungen, dass sowas wie AI-Overviews auch für Google gut machbar ist, ohne zu viel oder ständig Backslashes zu haben, gerade im Healthcare-Bereich, wo man sagt, oh, wenn mich da jetzt gehalten hätte, dann wäre ich ein Kopf kürzer. Glaubst du, dass das ist möglich?
Ich glaube, es ist möglich. Ich glaube, hier sind verschiedene Dinge am Werk, die das Ganze schlimmer aussehen lassen, als es eigentlich ist. Man muss dazu, um mal kurz das Gegenargument aufzuzeichnen, also LLMs, Large Language Models, die neigen natürlich extrem zu Halluzinierungen. Ja, das muss man sagen. Den Vorteil, den Google aber hat, ist, dass sie extrem viele Suchergebnisse haben, um dieses Modell zu grounden, also um dieses Modell zu erden in echten gerankten Suchergebnissen. Das Ganze nennt sich RAG, Retrieval Augmented Generation. Es kommt aus dem Hause Facebook oder Meta. Und das ist eigentlich eine Methode, mit der man den Grad an Halluzination schon extrem reduzieren kann. Das ist der erste Punkt, ja. Der zweite Punkt ist, dass in diesem PR-Backlash auch extrem viele Beispiele gezeigt wurden, die es gar nicht gibt. Und auch extrem viele Beispiele, die keiner so suchen würde, ja. Also wie viele Steine soll ich essen, um abzunehmen oder irgendwie sowas, oder wie viele Zigaretten soll ich es waren schon echte Fälle dabei, die wirklich schlimm sind, aber es waren auch viele blödsinnige Fälle dabei und das Ganze wurde zu so einer Art Meme. Ja? Also ist auch sehr spannend, kulturell zu beobachten, wie AI-Overviews sich in ein Meme verwandelt haben. Aber man muss da sehr vorsichtig sein. Es gibt eine sogenannte Denominator-Trap. Ja? Also man hat jetzt einige dieser Beispiele gesehen, aber man weiß jetzt nicht, wie viele das im Gesamten sind. Ja, ist das irgendwie 1%, die fehlerhafte, keine schlimme Antworten geben? Oder geht es hier um 0,0000001%? Ja, und ich glaube, es ist eher das Letztere. Natürlich muss Google trotzdem gucken, wie sie das Ganze hinkriegen, vor allem im Gesundheitsbereich. Aber ich glaube, viele dieser Ergebnisse sind, wie gesagt, eher so eine Art Tropfen auf den heißen Stein. Dazu muss auch gesagt werden, dass Google 2 Wochen nach diesem PR-Backlash reagiert hat. Ja, und die haben halt ein Statement rausgebracht, wo sie sagen, ja, also erstmal sagen sie auch, dass viele dieser Ergebnisse, wie gesagt, dass man das so nicht suchen würde und dass es alles ein bisschen konstruiert wurde. Aber für die Ergebnisse, die echt sind, haben sie gesagt, dass sie Veränderungen beiführen werden. Es gab auch seitdem eine extreme Reduzierung in der Anzahl der AI-Overviews. Okay. Ich weiß nicht genau wie viel, aber fast alle, die ich gemessen hatte in diesem Set von 1600 Suchanfragen, fast alle waren zeitweise weg und kommen jetzt langsam wieder. Also Google hat da wirklich auch zurückgerudert. Mich würde aber sehr stark wundern, dass sie in so kurzer Zeit, also in einer Woche, so starke Änderungen herbeiführen können, kurz nachdem das Ding aus dem Beta gelauncht ist. Also, naja, ich weiß ja nicht so. Ich glaube, dass sie es vielleicht leicht irgendwie adjustiert haben oder vielleicht noch ein paar Schranken eingebaut haben. Aber im Großen und Ganzen würde ich sagen, dass Google mit einer nicht 100%igen Trefferquote leben kann. Und die Frage ist halt, wie hoch kann diese Trefferquote sein? Und werden sie vor gewissen Suchanfragen einfach zurückscheuen, weil das Risiko zu hoch ist? Das ist, glaube ich, die große Frage. Ich sehe nicht, dass sie jetzt nochmal zurückrudern und sagen, ah, es war doch nicht das richtige Feature. Wie gesagt, ich glaube, sie hätten es eh von Anfang an nicht launchen müssen. Ja, ich glaube nicht, dass Google, können wir auch drüber reden, dass sie das hätten machen müssen. Sie haben es trotzdem gemacht, aber jetzt zurückzurudern wäre, glaube ich, das schlimmste Signal, was sie senden könnten. Ja, denn sie haben sich schon ein paar Mal blamiert mit ihren AI-Produkten. Mhm. Und das Ganze jetzt zurückzurudern im Core-Product wäre, glaube ich, da würde der Stock-Price extrem nach unten gehen.
Das ist eine perfekte Überleitung zu meiner nächsten Frage, weil genau darüber wollte ich mit dir schnacken. Also Google, wie du gerade schon gesagt hast, hat ja schon mal ein, zwei Sachen nicht so ganz so clever gemacht. Ich habe immer das Gefühl, die haben sich so ein bisschen auch durch das ganze ChatGPT-Microsoft-Thema so ein bisschen in Zugzwang gefühlt und vielleicht auch ein paar unüberlegte Entscheidungen getroffen. Glaubst du denn, dass, also wie siehst du Googles aktuelle Position bei dem Thema? Weil wenn man so von außen betrachtet, so, sag ich mal, nur Headlines liest, dann ist es halt ganz schnell, Google macht ganz viel Blödsinn, kriegt irgendwie nichts gebacken, sagt tausendmal auf ihrer AI, will das überall reinpacken, kriegt aber irgendwie keine Performance hin. Wie ist dein Bild auf Google und auch was die Innovation angeht? Ist das sowas, wo du sagst, ja, ist immer noch weit vorne und die werden schon gut performen? Oder glaubst du, dass wir vielleicht, ein Blick in die Glaskugel, das wissen wir alle nicht, in den nächsten 10 Jahren vielleicht Google einfach kein Thema mehr wird, weil sich das Suchverhalten auch vielleicht geändert hat?
Google war noch nie so innovativ wie am Anfang vielleicht. Ja, am Anfang waren sie extrem gut und dann haben sie aber auch sehr viele Sachen dazu gekauft. Ne? Also Google hat extrem viele Firmen gekauft. Auch das Bidding-System auf die Ads war sehr früh dazu gekauft. Also ich will nicht sagen, die können nicht innovieren. Die haben den Transformer erfunden, also die unterliegende Technologie, auf die jetzt alle bauen, haben sie erfunden. Also Google kann schon sie können schon solche Sachen es gibt ja einen Unterschied zwischen Invention und Innovation, also Erfindung und Innovation. Ja, und Google kann gut erfinden, aber Innovation heißt ja, dass man Produkte drumherum baut. Und da hat Google schon seit langer Zeit den Zug meiner Meinung nach sehr stark verpasst. Sie sagen zwar immer, ja, wir nutzen schon lange AI, aber ja, ob das jetzt so im Vordergrund stand wie jetzt derzeit, wage ich zu bezweifeln. Ja, sie sind im Zugzwang. Sie haben sich auch darauf eingelassen, auf dieses Rennen. Es gab natürlich einen riesigen Hype um ChatGPT und um Microsoft, das muss man dazu sagen. Ich fand es auch nicht verkehrt von Google, das Ganze mal in einer Beta aufzubauen, also wie gesagt ein SGI, dann das auszuprobieren. Ich sehe aber keinen Grund, warum Google jetzt diese AIOs launchen musste, vor allem, wie gesagt, ins Hauptprodukt. Sie haben eigentlich alles zu verlieren und nichts zu gewinnen. Dadurch, dass sie so ein starkes Monopol auf die Suche haben, ja, das auch gut funktioniert, können sie eigentlich das Ganze nur schlechter machen. Und zwar hatten sie am ersten Quartal 24 das beste Quartal überhaupt mit extrem starkem Wachstum, auch im Kerngeschäft und in Sachen wie YouTube und Cloud. Und sich da jetzt so ein Ei ins Nest zu legen, war, glaube ich, nicht die beste Entscheidung. Denn, wie gesagt, das Produkt ist noch nicht ready für Primetime. Sie müssen schauen, dass sie das Produkt monetarisieren, was meiner Meinung nach auch viel zu früh ist. Ja, also ich finde da die Strategie von Meta immer besser, wo sie sagen, okay, wir launchen das Ding, gucken, dass wir Product-Market-Fit kriegen, kommen an Critical Mass und dann irgendwann monetarisieren wir das später. Google fährt genau das gegenteilige Playbook, wo sie sagen, okay, ab dem ersten Monat sozusagen, also wir haben die Ads noch nicht gesehen, aber die werden jetzt bald kommen, packen wir das Ding voll mit Ads. Und wie gesagt, das Kerngeschäft funktioniert extrem gut, wächst trotz, also 20 Jahren auf dem Markt immer noch extrem stark. Sie haben andere Pferde im Stall, die langsam stärker werden, wie Google Cloud, wie YouTube. Da sehe ich jetzt also nicht den großen Grund zu sagen, wir disruptieren das jetzt. Es gab auch jetzt nicht unbedingt den Anstieg, was man von außen zumindest beurteilen konnte, an Marktanteilen zu Bing oder zu ChatGPT. Bing hat ein bisschen was dazu gewonnen, aber immer noch nichts im Vergleich. Ja, also ich sehe jetzt auch nicht irgendwie den Player, der da irgendwie Google den Rang ablaufen kann. Es gibt halt viel Presse, ja. Und meine Erklärung für das ganze Ding ist, das ist einfach reine Hysterie. Dass Google sich hat davon treiben lassen, schwache Leadership, ja, keine Vision für die Zukunft. Und deshalb haben sie gesagt, wir müssen das jetzt machen, bevor es jemand anderes macht. Aber ich sehe da jetzt nicht das Ding. Den Vorteil, den Google hat, ist, wie gesagt, dass sie eine der stärksten Brands haben auf der Welt. Und dass sie halt diese Gewohnheit haben, dass Leute einfach googeln. Ne? Ich weiß, das nimmt bei jüngeren Leuten ein bisschen ab, aber da wäre ich mal nicht so sicher, dass jetzt irgendwie TikTok die neue Google-Suche wird.
Hoffentlich nicht.
Die meisten jungen Leute nutzen das halt irgendwie für Location Searches oder sowas, verstehe ich auch, aber mal schauen. Sie hätten schon die Möglichkeit, mehr Suche auszubauen. Sie machen da auch ein bisschen was, aber ich sehe jetzt nicht irgendwie TikTok als das die große Gefahr zu Google, war es auch zu Meta im Endeffekt nicht. Aber egal, wie gesagt, super starke Positionierung, super starke Brand, Monopoly in der Monopoly sag ich schon. Monopoly, also
Monopol.
Dankeschön. Monopol in der Suche. Und das größte Argument ist eigentlich, wie gut sie andere Produkte integrieren können. Ne? Sie haben ja Gmail, sie haben ja Android, sie haben ja YouTube, also sie wissen eigentlich alles über die Leute. Mehr als man denken würde. Und daraus, da sehe ich die größte Chance für Google eigentlich, da wirklich gute Assistenten zu bauen. Dass man halt sagt, okay, ich kann jetzt die Leute benachrichtigen, irgendwie für den nächsten Termin und was sie beachten sollen. Ich kann die Shopping-Gegebenheiten und Präferenzen, ich kenne die YouTube-Präferenzen, die Suchpräferenzen, also ich weiß eigentlich alles über die Leute und könnte daraus doch eigentlich den perfekten Assistenten bauen. Das finde ich eine viel spannendere, greifbare Vision für Google, die trotzdem das Kerngeschäft nicht disruptiert, aber die unheimlich monetarisierbar ist.
Das denke ich mir auch. Also wenn ich an irgendwie einen Player denke, der die meisten persönlichen und sensitiven Daten hat, das ist eigentlich Google. Und mit dem, wo sie überall drinstecken, müsste ja eigentlich der, gerade als Founder of the Transformer-Modell, wahrscheinlich das Ding schlechthin gebaut werden können. Und glaubst du denn, jetzt ist das natürlich erstmal ein Gerücht, aber es soll natürlich irgendwie vielleicht ein bisschen konkreter werden, Apple und OpenAI, wenn dann eine Partnerschaft nicht geschlossen wird und vielleicht dann ChatGPT oder wie auch immer es dann integriert wird in so ein iOS-Betriebssystem per Default irgendwie die Suche wird. Glaubst du, das könnte vielleicht auch ein Grund sein für Google, so ein bisschen zu sagen, hey, guck mal, wir machen auch was Cooles mit KI, um halt auch solche Partnerschaften nicht entgegenzuwirken, aber irgendwie was entgegensetzen zu können?
Das Lustige ist ja, dass Google in dem Deal auch drin war. Ne? Also Google war eigentlich die erste, oder naja, ich will nicht sagen die erste Wahl, aber Google war zuerst in den Deal mit Apple drin, wo es zuerst hieß, ja, Gemini und iPhone oder Gemini und Apple, wir bauen da an was. Ja? Und dann kam plötzlich das Announcement, ja, Apple und OpenAI machen auch was zusammen. Und kurz danach, oder was kurz davor, naja, auf jeden Fall kurz um das Announcement herum, hat OpenAI ja ChatGPT 4.0 rausgebracht und da ja auch super viel Zeit verbracht, die Voice Capabilities zu erklären, die auch einfach unglaublich gut sind, ja. Und da kann ich mir schon sehr stark vorstellen, dass Apple da Gefallen dran hat. Ich kann mir auch vorstellen, dass sie den Zug ein bisschen verpasst haben, obwohl sie große AI-Talente schon vor Jahren geheiert haben, also John Gianandrea, den haben sie von Google oder von Alphabet weggeheiert. Der hat ja auch extrem viel an KI-Sachen gebaut bei Google. Und da hätte ich mir eigentlich mehr erwartet von Apple. Ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass Apple mehr AI benutzt, als man denkt. Ja, also sie machen schon Sachen mit Bildern und Voice und so weiter, die extrem nach KI riechen. Aber wie gesagt, Siri ist halt das Killer-Feature. Ich glaube, mit AI oder mit LLMs besser gesagt, wird auch Voice Search extrem viel besser. Und das ist natürlich das Killer-Feature. Und da kann ich mir vorstellen, dass sie sagen, wir können jetzt irgendwie versuchen, da nochmal gleichzuziehen und geben aber dadurch OpenAI die Chance, ChatGPT und vor allem den Voice Assistant extrem auszubauen. Also müssen dann wieder hinterherrennen oder wir machen jetzt einfach einen Deal. Und was ich mir sehr gut vorstellen kann, ist ja, dass sie was Ähnliches machen wie mit Google. Sie zahlen ja Google jedes Jahr 20 bis 25 Milliarden dafür, dass sie Google als Standardsuche festlegen, ja, und also beide profitieren davon extrem. Und ich glaube, sie machen was Ähnliches mit OpenAI. Ich weiß es natürlich nicht aus erster Hand, aber es sieht verdammt danach aus, dass sie Siri sozusagen ein extremes Update oder Upgrade geben anhand von ChatGPT und davon dann eine Lizenzgebühr zahlen an OpenAI. Und das würde beiden sozusagen extreme Vorteile beschaffen. Einerseits ist es halt ein Income-Stream für OpenAI, der sicherlich auch nicht zu klein sein wird. Andererseits können sie vielleicht die Modelle verbessern und man wird halt schauen müssen, wie viel Informationen Apple da preisgibt, denn sie sind ja schon sehr privacy-sensitive. Mhm. Aber das ist, glaube ich, für beide Seiten ein extrem guter Deal und wäre natürlich maßgebend, wenn Apple da OpenAI-Welt anstatt Google Gemini. Also da bin ich mal sehr gespannt.
Das wäre auf jeden Fall krass. Das ist ja dann, finde ich, auch echt so ein neues Lager, was entsteht, dass man sagt, irgendwie Google ist so ein bisschen auf verlorenem Posten, Amazon, Anthropic, so in die Richtung, Microsoft, OpenAI, dann mit Apple noch zusammen und Google ist das so ein bisschen, weiß nicht, auf dem Schulhof, der alleine da steht und irgendwie eigentlich ganz groß und stark ist, aber keine Freunde hat. Da bin ich gespannt. Du hast gerade so am Rande erwähnt, dass bei dem aktuellen GPT-4o-Modell ja Multimodalität im Vordergrund auch steht. Gerade das Voice-Thema finde ich auch total spannend. Glaubst du, man erinnert sich vielleicht ja noch an das Thema Voice-Suche vor ein paar Jahren, dass das dann auch SEO schon mal ein bisschen umgetrieben hat, so soll ich jetzt irgendwie für Voice optimieren? Dann kam irgendwie Siri und Alexa und dann hat man irgendwie festgestellt, jo, Musik abspielen und Wettervorhersagen und Stoppuhr geht super, alles andere so lala. Glaubst du, dass auch, also natürlich werden so Devices und wahrscheinlich die Assistenten wesentlich smarter, glaubst du auch, dass so aus SEO-Sicht und aus Online-Marketing-Sicht das Thema Voice-Optimierung, Voice-Search vielleicht auch mal eine Rolle bekommt, die sie eigentlich vielleicht vor ein paar Jahren hätte oder wo man erwartete, dass so den Schwerpunkt hat?
Möglicherweise. Das Interessante an Voice ist, dass es nochmal einen neuen Markt eröffnet. Ja, also es war damals schon so bei Smartphones, als Google dann auch mehr Wert drauf gelegt hat, dass Webseiten eine gute Erfahrung bieten für Smartphones, war es ja oftmals so, dass der größte Wert von Smartphones ja eigentlich darin liegt, dass du Leute on the go erreichen kannst. Ne? Also dass sie jetzt halt suchen, wenn sie unterwegs sind und wollen ein Restaurant oder irgendwas Lokales halt suchen. Das hat den Markt für Google natürlich extrem vergrößert. Und ich schätze, bei Voice wird es ähnlich sein. Nicht nur für Google, sondern auch generell. Denn die Frage ist ja so ein bisschen, wann willst du so einen Voice-Assistant benutzen, meine ich. Wie gesagt, derzeit ist es so, dass du zu Hause bist und willst irgendwie das Licht anmachen oder was weiß ich, was ein Podcast spielen, so ganz einfache Befehle. Oder du bist im Auto, ne? Oder hast die Hände nicht frei oder sowas. In Zukunft sehe ich es halt so, dass das noch schlauer wird und dass man dadurch eher gewillt ist, auch so einen Voice-Assistant zu benutzen. Dazu muss man sagen, wie gesagt, es müssen ein paar Forderungen erfüllt sein. Ja, der eine ist halt, dass man nicht unbedingt in der Öffentlichkeit ist mit Leuten um sich rum. Das schränkt natürlich den Willen extrem ein, jetzt irgendwie da mit seinem Handy zu sprechen.
Das ist nicht null. Ich glaube, das entwickelt sich auch. Also ich meine, wir sind jetzt schon ein paar Jährchen in der digitalen Welt unterwegs und ich kann mich noch erinnern, vor einigen Jahren war es halt komisch, WhatsApp-Sprachnachrichten in der Bahn zu hinterlassen. Heutzutage juckt es keinen mehr. Ich glaube, es entwickelt sich auch. Ja.
Es ist möglich. Es kommt so ein bisschen auf die Anfrage an. Ne? Also, wenn du in der Bahn sitzt und sagst, ja, mach schon mal, stell den Champagner kalt, mach romantische Musik an. Also verstehst du, was ich meine. Ne? Mhm. Aber das ist halt so das eine Ding. Und das andere Ding, es muss halt zu Voice passen. Also ich glaube nicht, dass jede Aktion, die ich derzeit auf dem Smartphone mache oder auf dem Computer, durch meine Stimme ersetzt wird. Ich glaube, einige Dinge sind immer noch schneller und intuitiver mit der Maus oder mit dem Keyboard. Aber es wird schon gewisse Dinge geben und auch nicht zu wenige, wo Voice extrem spannend ist, ob das jetzt Befehle sind, ob das einfache Fragen sind, wie zum Beispiel das Wetter, also sowas wie, ich fahre eine halbe Stunde in der Stadt und habe keinen Schirm dabei, brauche ich einen Schirm. Dann muss natürlich das LLM verstehen, wo ich bin, was die Stadt ist, wie das Wetter aussieht zu einem Zeitpunkt und so ein bisschen extrapolieren. Wo ich dann da bin. Also das sind schon so ein paar Aufgaben, die du heutzutage noch nicht machen kannst, die in Zukunft, glaube ich, oder in sehr naher Zukunft auch möglich sein werden. Dann zu letzterem, glaube ich, gibt es einige Anwendungsfälle zu Hause, die spannend sind. Zum Beispiel was wie Brainstorming, ja, oder Thought Partner, wo du halt einfach suchst, was mit jemandem logisch durchzuspielen. Und dann vielleicht auch teilweise auf Informationen, die ich auf dem Computer habe. Also long story short, ich glaube, das wird extrem anziehen mit besseren Capabilities von Voice Assistant. Ich glaube nicht, dass es alle Suchanfragen auf Google jetzt ersetzen wird, ja, oder das. Also ich glaube, es gibt immer noch Sachen, die wird man mehr machen, aber das ist so ein bisschen die große Story mit Google, ja. Also die Google-Suche geht nicht weg, hat sie auch vorhin gefragt, wie sieht das in 10 Jahren aus? Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Google-Suche weggeht, aber die Google-Suche oder Google generell fragmentiert halt immer mehr. Mhm. In dem Sinne, dass lange Suchanfragen vielleicht zu einem LLM gehen, in dem Sinne, dass ich mehr mit Voice mache, gerade in Sachen Befehlen, in dem Sinne, dass ich mehr zu Amazon schon seit Ewigkeiten gehe, wenn es um Shopping geht. Und das wird natürlich auch einen Einfluss auf Google haben, auch auf die Marktperformance. Ich glaube, wie gesagt, dass sie generell gut positioniert sind. Und ich habe Also es ist kein Investment Advice, aber um das Ganze so ein bisschen zu illustrieren. Also ich habe Aktien in Google und ich plane auch, die nächsten 5 bis 10 Jahre zu halten. Es sei denn, es ändert sich etwas drastisch. Aber ich glaube, generell sind sie besser positioniert, als sie sich derzeit dargeben.
Ja, ich glaube, die haben da schon ein ganz gutes Asset, was sie sich da aufgebaut haben. Nun habe ich in deinen Newslettern, die ich auch sehr gerne immer lese, das ist einer der wenigen Newsletter, muss man fairerweise sagen. Deswegen auch, kommt in die Shownotes, absolute Empfehlung, abonniert alle Kevins Newsletter, sehr coole Inhalte, sehr coole Gedanken auch einfach, deswegen, das schätze ich auch daran. Da erwähnst du auch manchmal so den Begriff agentiven KI. Was hat es damit auf sich, gerade in Bezug auf Google? Sind das Agenten oder was meinst du damit?
Genau, es sind eigentlich Agenten, Agents. Also in dem Sinne, das war sehr interessant in der Keynote von Google. Liz Reed, die den Suchbereich leitet, die hatte extrem auf die Agentive Capabilities hingewiesen von AI Overviews und auch AI Organized Search Results. Jetzt klingen diese beiden Dinge extrem ähnlich. Google ist sehr, sehr schlecht im Naming, sind aber schon was sehr Verschiedenes. Ja, also die AI Overviews sind Antworten auf bestimmte Suchanfragen, aber man sieht immer noch klassische Suchergebnisse. Die AI Organized Search Results sind eine komplette Umstellung der Suchergebnisse. Die sind bisher nur verfügbar in SGE, also in Googles Beta Garten sozusagen, und die strukturieren halt die kompletten Suchergebnisse nach meinen Präferenzen. Also wenn ich jetzt nach Inspiration für Urlaub suche, dann zeigen sie mir Bilderkarusselle, die sehr personalisiert sind, dann zeigen sie mir Restaurants, die zu meinen Local Searches passen, dann zeigen sie mir YouTube-Videos von Kanälen, die ich abonniere. Das ist also wirklich was komplett anderes als die klassische Suche. Sehr stark personalisiert und sehr stark sozusagen AI getrieben. Und das illustriert so ein bisschen diese Idee von diesen Agentive Capabilities. Also sozusagen, dass ich dass AI so eine Art also Agent ist, glaube ich, einfach ein schlechtes Wort, aber wie so eine Art Praktikant ist, ja, auf Steroiden, der sozusagen Aufgaben für mich erledigen kann. Und das Spannende ist, dass schon seit vielen Jahren die Ergebnisse, die in der Suche am besten funktionieren, sind Ergebnisse, wo ich Probleme direkt lösen kann, anstatt über Probleme zu lesen. Ich hatte den Fall, ich hatte letztes Jahr zusammengearbeitet mit Ramp, das ist ein Fintech-Startup, auch das am schnellsten wachsende Fintech-Startup in der Geschichte. Und da haben wir ein Tool gebaut, einen sogenannten Mission Statement Generator. Also wenn ich jetzt als Gründer oder als Firmenleiter mir ein Mission Statement ausdenken möchte, dann kann ich das mit diesem Tool sozusagen machen. Auch umsonst, ich muss noch meine E-Mail da lassen und kann dann halt, das ist von ChatGPT getrieben, kann dann halt da coole Vorschläge für eine Firmenmission bekommen. Das Ding ist ein paar Tage, nachdem wir es veröffentlicht haben, sofort auf die Eins geschossen für Sachen wie Mission Statement, Create Mission Statement und so weiter und so fort. Und das zeigt einfach, dass Leute und Suchmaschinen Ergebnisse priorisieren, die Nutzer ihr Problem direkt lösen lassen. Mhm. Und das Spannende jetzt, wie gesagt, an dieser neuen KI-Welt ist, dass jede Suchanfrage ja eine Art Problem ist. Und dass Google mit diesen neuen AI-Modellen Probleme viel besser direkt lösen kann. Diese AI-Organized-Suchergebnisse sind ja im Prinzip oftmals inspirationsgetrieben, also noch sehr kreativ, ich brauche kreative Hilfe. Ich kann mir aber sehr stark vorstellen, dass die auch sehr bald noch andere Aufgaben erledigen werden, wie zum Beispiel, ich suche ein Restaurant für heute Abend, Googles AI weiß sofort, was ich gerne buche, wo ich bin und so weiter und so fort und kann mir da sehr gute Vorschläge machen und auch die Bilder zeigen, die ich normalerweise sehen möchte. Ja? Genauso mit Hotels. Ich zum Beispiel, ich schaue mir immer bei jedem Hotel an, gibt es ein Fitnessstudio? Ja, wie sieht das Fitnessstudio aus? Muss ich langsam nachsuchen.
Und es gibt
das erklärt so einiges. Es gibt tatsächlich Seiten, die sich nur auf Bilder von Fitnessstudios in Hotels spezialisiert haben. Muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Der Punkt, den ich aber meine, ist, dass Google anhand der Daten, die sie haben und was sie über Nutzer wissen, Probleme direkter lösen können in Zukunft mit AI. Und das sind, wie gesagt, diese Agenten, die am Anfang noch sehr kreativ getrieben sind, aber in Zukunft immer mehr andere Aufgaben übernehmen werden, bis, wie gesagt, Google dieser Assistent ist, der für dich eigentlich alles macht. Und das ist ja auch schon immer die Mission gewesen von Google. Google wollte ja eigentlich immer diesen Star Trek Assistant aufbauen, also dieses kleine Ding, wo ich alles irgendwie an Befehlen geben kann und kriege das dann erledigt. Und da geht es, glaube ich, so ganz grob die Vision hin. Ob sie das umsetzen werden können, ist natürlich die andere Frage.
Klar, klar, absolut. Und das triggert bei mir im Kopf direkt eine andere Frage. Gerade diese Overviews hat man ja auch in der Demo gesehen, noch sehr kreativ getrieben, aber schon sehr personalisiert und ja schon so eine eigentlich Overview, die, was war das andere nochmal?
AI Organized Results.
Genau, die Organized Results ist ja schon so eine eigene kleine Webseite. Und da stelle ich mir die Frage, wenn das jetzt nicht nur kreativ getrieben für das Fitnessstudio in der Nähe ist oder Hotel mit Fitnessstudio oder Restaurant, sondern dann vielleicht sogar wirklich komplexere Themen beantwortet. Brauchen wir dann noch Webseiten in 10 Jahren, außer für Daten, die Google dann für die AI-Lösungen, die sie bis dahin gebaut haben und komisch benannt haben, nutzen?
Weniger auf jeden Fall, ja. Also ich glaube, Webseiten werden immer mehr auch selbst zu Agenten oder müssen zu denken wie Agenten. Und werden im Prinzip zu APIs, wenn sie von Google noch ein Incentive bekommen. Das ist halt immer die Frage, ne? Also wie viel wird Google noch weitergeben ans Web und wie viel werden sie selbst beantworten? Nach und nach beantworten sie immer mehr selbst, schon seit den letzten 10 Jahren. Aber langfristig, irgendwann wird es halt einen Cut-off-Point geben, an dem Webseiten sagen, so, das lohnt sich jetzt nicht mehr, ich lasse mich jetzt von Google nicht mehr crawlen. Generell muss man aber eigentlich so denken wie ein Agent, ja. Und das ist auch eigentlich, glaube ich, ein gutes Mindset, um Produkte selbst zu bauen, ja. Also wie kann ich die Probleme von Nutzern so schnell wie möglich lösen? Und wenn ich jetzt signifikanten Traffic von Google bekomme, dann muss ich mir eigentlich fragen, wie kann ich die Leute weiter in Formaten halten, wo ich eine direkte Verbindung aufbauen kann, ja. Also ich will nicht darauf angewiesen sein, immer wieder bestehende und neue Nutzer auf meine Seite durch Google zu bringen, sondern ich will eigentlich die Leute in einer App haben, in einer eingeloggten Experience oder im E-Mail-Newsletter, wo ich sie halt direkt erreichen kann. Und wie gesagt, die Vorteile, die man sich halt jetzt noch erschaffen kann, wo Google nicht so aggressiv die Probleme selbst löst, ist, dass man halt selbst das sehr aggressiv macht. Du siehst auch TripAdvisor, die haben einen AI Assistant, der für dich die Reise plant, auch sehr gut. Ja, G2 hat einen Assistant, der dir hilft, die richtige Software zu finden. Also Webseiten machen das und das sollte eigentlich so die größte Frage sein. Wie kann ich diese Art von Experience selbst bieten und idealerweise immer etwas besser als Google, die diese Experiences ja für viele Verticals und Use Cases bauen müssen. Ja, also Google, die agieren ja im Aggregat und ich will eigentlich schauen, wie kann ich in meinem Vertical, in meiner Anwendung die beste Experience bauen oder den besten Agenten bauen.
Das heißt wahrscheinlich auch das Thema Brandbuilding, Markenaufbau, Connection zur Audience wird halt noch wichtiger, weil das kann Google halt noch nicht ersetzen, bis sie dann AI-Agenten für einzelne Marken bauen oder sowas. Okay, super, super spannend. Glaubst du denn, dass wenn man so das Thema Suche sich betrachtet und auch so Player wie Perplexity beispielsweise sich anschaut, auch die Bing-Suche, auch jetzt die AI-Overviews, dass sich auch das Suchverhalten von uns Menschen verändern wird, weil ich habe zum Beispiel gemerkt, ich suche relativ viel Perplexity und mein Suchverhalten hat sich schon so geändert, dass ich bei Google broader suche, weil ich weiß, ich muss meine Suche irgendwie so strukturieren, dass ich möglichst viele Ergebnisse bekomme, die wahrscheinlich meine Antwort erhalten oder mir die Antwort geben. Und ich merke jetzt bei Perplexity, da kann ich richtig detailliert werden, weil ich weiß, da kriege ich die Antwort auf meine Frage, Punkt, und nicht 20 Seiten, wo ich mir die Antwort suchen muss. Glaubst du, dass sich das Suchverhalten auch in die Richtung entwickelt, dass wir als User mit Tools wie ChatGPT, dem Copilot, AI Overviews eigentlich immer mehr dahin wollen, hinkommen, dass wir genau die Antwort bekommen wollen zu der spezifischen, kleinsten Frage, die wir haben und das natürlich auch diese 10 Blue Links-Thematik eigentlich ablöst auf lange Sicht?
Sicherlich, sicherlich. Der Chef von Alphabet, Sundar Pichai, hat auch schon gesagt auf der Google I.O., dass, und auch in nachfolgenden Announcements, dass Leute viel längere Suchanfragen abschicken, wenn sie mit AI-Overviews agieren. Das haben sie schon in der SGI gesehen, also im Beta-Umfeld. Und das sehen sie auch jetzt. Und das sehe ich auch an meinem Verhalten, das sehe ich an anderen Nutzerverhalten. Also mehr Suchen gehen in den sogenannten Longtail. Die werden immer spezifischer und länger, weil du, wie du schon gesagt hast, diese LLMs das verstehen. Googles Longtail war schon immer extrem schlecht. Also sobald es sehr spezifisch wird, sobald es mehr als 5, 6, 7 Wörter sind, verliert Google sehr schnell das Verständnis. Auch ein Zeichen dafür, dass sie AI nicht so sehr so anwenden, wie sie immer gesagt haben. Und da liegt natürlich die Chance. Da liegt die Chance für Wettbewerber zu Google, für Newcomer. Und ich glaube aber auch, dass da die Chance für Google selbst liegt, AI-Overviews zu anzuzeigen. Ja? Also wenn ich Google wäre und ich müsste jetzt irgendwas machen, dann würde ich schauen, dass ich diese AI-Overviews so weit wie möglich von Shorthead-Keywords fernhalte oder von kurzen Suchanfragen, wo die Intention auch nicht klar ist. Ja, wenn ich jetzt irgendwie Sneaker suche, dann okay, weil will ich wahrscheinlich Sneaker kaufen, aber suche ich ein Geschäft, was Sneaker verkauft, oder will ich mich informieren darüber, welche Sneaker für einen gewissen Anlass am besten sind, dann weiß ja gar nicht, worum es geht. Aber wenn ich jetzt eine sehr lange Suchanfrage stelle, dann ist die Nutzerintention sehr, sehr klar. Und das ist für Google spannend, nicht nur in Sachen User Satisfaction, aber auch in Sachen Advertising, weil ich dann natürlich die perfekte Werbung ausspielen kann, die viel besser trifft auf das, was Nutzer wirklich wollen. Und das ist natürlich für Werbetreibende auch super spannend. Also ja, ich sehe den Trend ganz klar zu längeren Suchanfragen, zu spezifischeren Suchanfragen. Und die Frage ist, ob Google weiter, also dafür dann auch gute Ergebnisse findet. Ja, das ist natürlich die andere Seite der Medaille. Das ist natürlich für ein LLM weitaus einfacher wie Perplexity, diese Suchanfragen zu beantworten, weil es ja eher wirklich um die Antwort geht und eher sekundär um Links. Bei Google ist es aber so, dass sie eher daran gebunden sind, dass es auch ein Inventar gibt, also eine Liste an Suchergebnissen, die darauf treffen. Und da bin ich mal sehr drauf gespannt, wie sie das lösen. Da sehe ich Perplexity und Co. immer noch in einem leichten Vorteil. Vorausgesetzt natürlich, dass auch die am Ende des Tages, wenn ich jetzt ein Kaufinteresse ganz klar zeige, mich in die richtige Richtung bewegen können.
Klar, am Ende müssen dann alle Geld verdienen. Aber gerade bei längeren Suchanfragen schließt sich dann auch wieder der Kreis zum Thema Voice, weil da eine Frage mit 30 Wörtern tippe ich dann nicht unbedingt gerne ein. Spreche ich aber eben mal kurz in mein Device oder in die App, die ich auf dem Rechner habe. Und da wird, glaube ich, dann Voice auch nochmal spannend, wenn sie das so zusammenbringt.
Mhm. Ganz genau.
Ich habe da so eine Frage, die, glaube ich, auch, die ich in ganz vielen Workshops und Vorträgen immer bekomme. Du Jens, ich habe ja jetzt Content und jetzt suchen die Leute ja schon mit ChatGPT und mit Perplexity. Wie rank ich denn da ganz oben? Und ich habe schon hier und da mal gesehen, so LLM-Optimization-Agenturen, die das dann so ein bisschen in die Richtung spielen. Was hältst du davon? Ist das möglich? Gibt es die 10 Hacks, um bei LLM-Ergebnissen von ChatGPT ganz oben zu stehen? Oder glaubst du, das funktioniert nicht?
Ja, ich wäre da sehr vorsichtig. Es gibt noch kein Playbook, was funktioniert, was robust genug ist. Es gibt Andeutungen, ja, und ein paar Andeutungen nenne ich auch gerne, aber die können auch wieder ganz anders aussehen in 6 Monaten oder wenn wir nochmal zusammen sprechen. Insofern wäre ich da sehr, sehr, also ich würde da jetzt keine Agentur drum herum bauen, aber was man so weit sieht, ist, dass gerade bei AI Overviews Google tatsächlich noch sehr oft auf Ergebnisse verlinkt, die das Hauptkeyword oft im Content haben. Ja, also wenn ich jetzt nach sowas suche wie Autoversicherung, dann ist natürlich, haben natürlich Ergebnisse, die oft das Wort Autoversicherung in ihrem Text haben, einen Vorteil, aber auch sicherlich nur bis zu einem gewissen Grad. Ja, also dieses Keyword-Matching, Exact-Keyword-Match, das ist schon noch sehr, zumindest in den ersten Daten, das spielt eine große Rolle. Das Zweite, was ich sagen möchte, ist, dass also wenn es jetzt um LLMs geht, jetzt nicht unbedingt AI-Overviews sind, kommt es auch natürlich immer so ein bisschen auf das Training-Set an, auf dem diese Modelle trainiert wurden. Ja, also die Hersteller und Entwickler von LLMs, gerade OpenAI, die schmieden ja derzeit unheimlich viele Verträge mit Publishern, um auch neue Inhalte zu haben und ausspielen zu können. Das macht das Ganze nochmal etwas einfacher, aber sie sind ja im Prinzip daran gebunden, was sie an Daten finden. Und insofern bietet es sich an, ein Footprint im Web zu haben, der so groß ist wie möglich. Das heißt, ich will möglichst oft genannt werden, im guten Zusammenhang. Ja, ich will idealerweise Press Coverage haben oder von News-Seiten genannt werden. Das ist natürlich nicht für jeden möglich, ja, aber so gut wie möglich möchte man darauf hin optimieren. Also es geht einfach darum,
oder so ganz viel Reddit einfach zusammen.
Ganz viel Reddit, ja, ohne Witz. Es funktioniert tatsächlich teilweise zu gut, ja. Das ist auch noch eine Möglichkeit, diese AI-Overviews zu gamen, aber Reddit ist tatsächlich sehr wichtig für die. Quora auch und andere Foren. Also ich würde nicht nur mich auf Reddit spezialisieren, aber hauptsächlich halt. Und das Letzte, was ich dazu sagen würde, ist, dass AI-Overviews tatsächlich oftmals versuchen, schon die nächsten Schritte in der User-Journey abzuwägen und daraufhin Content zu zeigen. Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel, ich hätte da mal im Versicherungsbereich ein bisschen analysiert, und was ich da gemerkt habe, ist, dass wenn ich jetzt nach einem bestimmten Typ suche, was ist eine gewisse Art von Versicherung, dann zeigt mir die AI-Overview auch Content über Vor- und Nachteile an, von Dingen, auf die ich Acht geben muss, wenn ich so einen Versicherungsvertrag abschließe. Also sie versuchen schon so ein bisschen die nächsten Antworten auch zu geben. Und das würde ich dann auch auf meinen Content umsetzen. Also was sind theoretisch die nächsten Fragen, die sich User stellen, und wie kann ich die noch beantworten? Aber wie gesagt, wir brauchen noch viel mehr Daten, wir brauchen noch viel mehr Zeit, um da das richtige Playbook zu entwickeln. Ich glaube auch, dass es möglich ist, dass man da langfristig das auf eine gewisse Art und Weise beeinflussen kann. Das Spannende wird allerdings sein, dass, wie gesagt, so viele mehr Suchanfragen im Longtail stattfinden werden. Und das heißt natürlich auch, dass ich besser herausfinden muss, was für Fragen meine Nutzer haben. Mhm. Und schlaue Firmen, die investieren derzeit mehr in die Marktforschung, um herauszufinden, was sind die größten Fragen, die Leute haben zu meinem Produkt, zu Gegebenheiten um mein Produkt herum, zu Trends in der Industrie, zu neuen Ergebnissen oder neuen Regulationen und so weiter und so fort. Und das machen doch viel zu wenige Firmen. Da würde ich also stark incentivieren. Mache ich auch für alle meine Klienten, dass man da mehr rein investiert.
Ja, ich glaube, man kommt ja dann auch gerade mit einem steigenden Longtail dazu, dass dann in gängigen SEO-Tools einfach kein Suchvolumen mehr da ist, weil es einfach dann so viele Longtails gibt und so viele Variationen, dass man da auch gar nicht mehr auf die tollen Keyword-Ideen kommt, wo man da Content zu erstellen kann, und dann muss man eine andere Quelle suchen. Mega spannend. Ich glaube, am Ende des Tages, ich will es jetzt nicht klassisches SEO nennen, aber Markenaufbau tut wahrscheinlich ganz gut, eine gute Marke aufzubauen, erwähnt zu werden, gute Kampagnen zu fahren, die vielleicht dann auch eine gewisse Viralität haben oder in gängigen Medien und Kreisen auch erwähnt werden. Also eigentlich, was man schon immer machen sollte. Ich glaube, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das natürlich durch den KI, durch die ganzen Tools und durch die Möglichkeiten halt viele Shortcuts jetzt gesucht werden und auch einfach ausgenutzt werden ohne Ende, dass man sagt, geil, 200 Artikel wollte ich eigentlich nicht mehr machen, jetzt mache ich 600. ChatGPT, API-Key, ab dafür. Und ich glaube, da muss man wahrscheinlich einfach die Qualität, wie immer auch, vorne lassen und sich davon nicht so verlocken lassen, oder?
Ja klar, ich meine, es kommt ein bisschen drauf an, wenn die Texte natürlich hilfreich sind und datengetrieben, dann könnte es funktionieren. Generell, es wird halt dahin gehen, dass einige Antworten von Maschinen viel besser gegeben werden können und andere Antworten von Nutzern viel besser gegeben werden können. Ja, also wenn ich jetzt zum Beispiel um mal beim Thema Sneaker zu bleiben, wenn ich jetzt Nutzererfahrungen haben möchte, von Menschen, von denen ich weiß, sie sind nicht unbedingt dazu incentiviert, über ein gewisses Produkt auf gewisse Maßen zu schreiben, wie vielleicht Affiliates oder so, die kommen halt oftmals aus Reddit, dann ist das Ganze schon weiterhin spannend, und dann will ich auch sicher gehen, dass die Antwort wirklich von einem Menschen kommt. Und bei anderen Fragen sind Maschinen vielleicht viel besser. Und ich glaube, dass wir in Zukunft, dass Qualität sich auch davon abzeichnen wird, ob die Suchanfrage wirklich, was für eine Art von Antwort sie haben möchte und wie gut die Erfahrung ist. Ja, natürlich bin ich beim Sneaker, sagen wir mal, es geht jetzt ums Laufen, ja, will ich natürlich eine Antwort von Menschen haben, der nachweislich auch viel läuft und der das richtig einschätzen kann, anstatt von jemandem, der gerade erst angefangen hat zu laufen. Ja, und da ist, glaube ich, noch viel zu holen. Also da sehe ich jetzt Content und Suche generell noch nicht irgendwie durch Maschinen ersetzt. Aber es gibt sicherlich Antworten, die Maschinen weitaus besser geben können.
Ja, gibt auch, glaube ich, einfach genug Seiten, die einfach nur Müll produzieren, einfach nur für Suchmaschinen irgendwie gebaut sind. Ist ja auch im Ende des Tages nichts Neues. Ja, ich habe einiges gelernt. Mega spannend, deine Einblicke auch in die Case Studies, die du schon ausprobiert hast, in nur die ersten Schritte. Vor allen Dingen, weil ja gerade in Europa und in Deutschland da noch nichts so zu spüren ist. Bin ich auch selber gespannt, wann wir in Deutschland dann auch wirklich sowas mal nutzen dürfen. Mal gucken, das dauert ja immer so ein bisschen bei den Unternehmen in den USA, bis wir dann in Deutschland auch dran dürfen. Aber erstmal vielen, vielen Dank, Kevin, dass du da warst, dass du alle meine Fragen so fleißig beantwortet hast. Auf meiner Liste stehen noch ein paar mehr, aber ich glaube, das wird den Rahmen definitiv sprengen. Also alle, die noch mehr Insights von Kevin haben wollen, habe ich jetzt schon zwischendurch erwähnt, aber erwähne ich am Ende nochmal, komm auch in die Shownotes, auf jeden Fall seinen Newsletter abonnieren, sehr coole Gedankengänge einfach, sehr coole Insights dazu und ansonsten bei LinkedIn gibt es auch immer einige coole Case Studies dazu, folgt Kevin, wo auch immer ihr könnt, Dings findet ihr in den Shownotes und Kevin, ich bedanke mich von ganzem nerdischen Herzen dabei, dass du heute wieder so coole Insights geteilt hast mit uns und wünsche dir noch eine gute Zeit und vielleicht quatschen wir einfach noch mal in einem Jahr dazu und mal gucken, wo Google dann so steht.
Ich bin dabei, Jens. Immer schön, mit dir zu sprechen. Vielen Dank.